Die heutige Folge von SoTech Deutschland wird präsentiert von Clark. Clark ist eine App, mit der ihr eure Versicherungen ganz einfach digital managen könnt. Sie spart euch nervige Arbeit und hilft euch dabei, nie zu viel zu zahlen und trotzdem immer abgesichert zu sein. Für SoTech Deutschland stellt Clark einen 30-Euro Amazon-Gutschein bereit. Was ihr dafür tun müsst: Meldet euch mit dem Code TECH30 unter clark.de oder direkt in der App an und tragt mindestens 2 Versicherungen ein. Die Prämie erhaltet ihr dann nach 14 Werktagen. Mehr Informationen zu den Teilnahmebedingungen findet ihr auch in den Shownotes.
Audio Now.
Du, Ralf, was machst du jetzt eigentlich mit Astrophysik? 4 Semester Astrophysik studiert. Wieso machst du das überhaupt? Ja, weil wir zusammen einfach ein Startup in München gegründet haben für Weltraumteleskope. Und wo jeder gefragt hat, ja, aber Ralf, du hast doch gar keine Ahnung vom Weltraum, geschweige denn von Teleskopen. Ja, aber wir haben neue Frameworks entwickelt, wir haben neue Ideen entwickelt, wie wir Satelliten und Weltraumteleskope bauen können.
Willkommen zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland.
Wir fragen in unserem Podcast, ob Deutschland im Tech-Bereich wirklich so schlecht ist, wie es häufig gesagt oder behauptet wird. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier. SoTechDeutschland@ntv.de ist die E-Mail-Adresse der Wahl, wenn ihr uns erreichen wollt. Und heute sagen wir Hallo zu Ralf B. Loser. Schön, dass du uns zugeschaltet bist.
Hallo, freut mich dabei zu sein.
Wir freuen uns, dass du da bist. Ich stell dich mal kurz vor, wenn man so bei LinkedIn schaut, was du so studiert hast, steht da ja eine ganze Reihe an Unis, die LMU in München, ESMT in Berlin, Humboldt-Uni Berlin, Hochschule München, die Australian National University, schweres Wort, University of California, und die Liste deiner akademischen Titel ist auch dementsprechend lang, und du hast auch noch promoviert in experimenteller Chirurgie. Was das ist, können wir vielleicht nachher noch klären. Du bist Gründer von Hallo Doktor, Senior Director bei Zanox und heute eben vor allem bei Hapag-Lloyd als CDO, Chief Digital Officer, und im Aufsichtsrat bei Phoenix Pharma, einem Pharma-Großhandel. Ralf, was ist denn jetzt nun dein aktueller Beruf?
Also, super, super schön zusammengefasst. Danke, Frauke. Das ist letztendlich auf der einen Seite natürlich dieser lebenslange Wissensdurst, den man in den ganzen Studien an sich merkt und sieht. Ursprünglich habe ich mal Hauptschule gemacht und konnte dann mit dem Lernen irgendwann nicht mehr aufhören und mit den verschiedenen Sachen. Deswegen eben unter anderem auch Medizin und Diplom-Ingenieur und lauter solche Sachen. Aber momentan bin ich, wie gesagt, Managing Director, Geschäftsführer bei der Hapag-Lloyd und dort verantwortlich für das Digitalgeschäft und für die Transformation. Und parallel dazu im Aufsichtsrat bei der Phoenix Pharma, eben sehr großem europaweit aktiven Pharmahändler. Und dort eben auch Digitalisierung, Transformation, Innovationen.
Ja, von der Hauptschule fast zum Professor, und jetzt, zwischendurch hast du auch noch einige Startups gehabt. Warum hast du dich jetzt in die Abhängigkeit begeben von einem Großkonzern? Also das wundert mich dann doch.
Ja, also die Frage ist natürlich richtig. An sich, ich habe viele Startups gegründet, aufgebaut, mal erfolgreich, mal nicht erfolgreich, mal verkauft, auch sehr erfolgreich. Und letztendlich habe ich jetzt auch gemerkt, jetzt vor 3 Jahren, auch bei Hapag-Lloyd, bei Großkonzernen, bei Hapag-Lloyd kann ich eben Impact leisten, den Unterschied machen und das Geschäft in 144 Ländern vorantreiben. Und das war natürlich eine super schöne Herausforderung und macht natürlich auch super viel Spaß, gemeinsam mit den Kollegen weltweit daran, an dieser Reinvention zu arbeiten.
Bevor wir vielleicht noch mehr zu Hapag-Lloyd kommen, noch eine Frage. Du hast ja 2016 mal einen TED-Talk gehalten und der hatte die Überschrift, warum wir besser sind, als wir denken. Und das bezog sich dann ja wohl auf Deutschland, nehme ich an. Ich hatte da komplett reinzuschauen. Würdest du das heute noch so sagen?
Ja, doch. Also jetzt, warum wir besser sind, als wir denken, das richtet sich eigentlich eher an die, die immer so ein bisschen unsicher sind, die zögerlich sind, die nicht genau, die einfach ein bisschen Angst haben auch. Weil wir wissen, es gibt immer Leute, die sagen, juhe, und ich bin der Geilste und ich bin der Beste und sowas. Aber es gibt eben auch die anderen, die da ein bisschen zögerlich sind. Und ich will natürlich jeden motivieren und sagen und jeden weiterbringen und weiterentwickeln. Und da muss man eben auch Führung zeigen, als Manager muss die Leute motivieren, und das soll eben auch der TED-Talk zeigen, dass wir manchmal diese ganz kleinen Schritte, die wir täglich machen, die wir gemeinsam machen, jetzt auch einen super schönen Podcast zusammen aufnehmen, das sind die vielen kleinen Schritte, die einfach super Spaß machen und positiv sind, und häufig sieht man das gar nicht mehr im Rückblick, weil man denkt sich nur, oh, das funktioniert nicht und da bin ich nicht gut und das muss besser werden. Aber wenn man mal zurückblickt und guckt, was haben wir eigentlich vor einem Jahr gemacht, dann sieht man eigentlich auch für jeden persönlich, wie gut man eigentlich teilweise geworden ist. Man muss es nur zulassen oder auch gezeigt bekommen.
Dann kommen wir doch mal zu Hapag-Lloyd. Das ist ja so, man könnte es ja in dem Fall gut sagen, so ein altes Containerschiff, und das zu digitalisieren oder die Firma an sich klingt schon mal wie so eine Mammutaufgabe. Wo fängt man an, beziehungsweise was ist denn das Ziel der ganzen Nummer?
Also Hapag-Lloyd ist natürlich 1847 gegründet worden und hat natürlich auch über die ganzen vielen Jahre viele Transformationen und Veränderungen durchgemacht, hat sich weiterentwickelt. Also allein ist dann auch der Stahlcontainer irgendwann gekommen, unterschiedliche Routen und so weiter. Und auch der Güterverkehr ist natürlich auch stetig gewachsen. Und auch die Abteilungen und die Komplexität, deswegen ist natürlich auch Schifffahrt und Logistik so ein spannender Bereich, weil dort ist die Komplexität sehr hoch. Ich sage immer, es ist nicht kompliziert, aber es ist komplex. Also es ist nicht so einfach wie manchmal die eine oder andere Food Delivery App, wo der Businessplan sehr kurz beschrieben ist, sondern wenn so ein Container oder Güter aus Lateinamerika kommt nach Rotterdam oder von Shanghai nach Rotterdam oder in die USA mit vielen Transportwegen und LKWs und Schiene, das ist natürlich schon ein komplexes Geschäftsmodell. Oh, aber da kann man eben auch super viel gemeinsam gestalten über die unterschiedlichen Unternehmenseinheiten, also sei es Customer Service, Marketing, IT, Daten. Da kann man super viel auch mit diesen modernen, agilen Arbeitsmethoden natürlich auch bewegen. Weil ich sehe es natürlich auch in vielen großen Unternehmen, aber auch in kleinen Unternehmen, oft sind da die Hausaufgaben halt noch nicht gemacht, und die muss man natürlich dann auch machen in der digitalen Transformation, um sich dort zu verbessern.
Inwieweit hast du als CDO, du bist da ja Chief Digital Officer, wie arbeitet ihr da zusammen mit dem CFO und dem CEO? Irgendjemand muss ja zuständig sein für neue Produkte oder ähnliches. Funktioniert das so einfach? Du kannst dich ja nicht in den Vordergrund drängen und sagen, hier müssen wir alles jetzt digital machen, jetzt gehen wir aus dem Weg und lass mich mal machen.
Genau, das ist ja auch so gesehen die Secret Sauce, dass man das gemeinsam entwickelt und damit man sich gemeinsam auch als Organisation, als Hapag-Lloyd weiterentwickelt. Und das entscheidet natürlich nicht einer, das entscheidet natürlich auch nicht ich. Dafür gibt es ja gewisse agile Frameworks, mit denen man arbeiten kann. Also das heißt zum Beispiel mit 90 Days Plannings, mit OKRs, also mit den Objective und Key Results, erstmal alles auch transparent machen in gewissen monatlichen 90-Tage-Scheiben immer transparent machen. Was haben wir geplant? Was haben wir erreicht? Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Was müssen wir verbessern? Und durch diese Transparenz und durch diese OKRs kann man das gemeinsam eben dann auch in allen Ländern auf der ganzen Welt ganz gut steuern. Aber das eben auch runtergebrochen auf die IT, auf Marketing, auf Sales, auf Customer Service, auf die einzelnen Einheiten, damit für alle auch klar ist, okay, wir haben hier folgendes neues Produkt, das wollen wir entwickeln, dann kann sich der Sales vorbereiten, dann kann sich Marketing vorbereiten und dann mit ihrer lokalen Expertise, das ist meinetwegen in Chile, in Pakistan, in Brasilien, dementsprechend natürlich mit ihrem lokalen Know-how dann nochmal boosten und voranbringen. Und da sind halt diese neuen transformatorischen Arbeitsframeworks oder sowas sind natürlich dafür hervorragend geeignet.
Wenn ich da nochmal kurz einhaken, da warst du auch beteiligt an dem Produkt QuickQuote. Vielleicht kann man da auch vorher nochmal erzählen, was das ist, damit der Zuhörer auch weiß, worum es geht. Aber das ist ja ein typisches, würde ich sagen, Digitalprodukt in der heutigen Zeit, oder? Was ihr da bei Hapag-Lloyd habt.
Richtig. Das war QuickQuotes, war 2017 das erste Produkt, als ich neu angefangen hatte, was wir entwickelt haben, gemeinsam mit allen. Und QuickQuotes war das erste Tool im Markt, wo man online Container von A nach B sofort eine Preisauskunft bekommen hatte und dann auch sofort buchen konnte. Weil davor, bis 2017, hat man angefragt, ich würde gerne Container von A nach B mit meinen Gütern schicken. Und dann hat man zwischen 3-6 Stunden, manchmal 24 Stunden später, hat man eine E-Mail oder ein PDF bekommen, wo ein Preis drin stand. Und das haben wir eben revolutioniert, umgebaut gemeinsam in agilen Methoden, dass wir sofort einen Preis bekommen, dass der Kunde eben nach ein paar Sekunden einen Preis hat und sofort auch buchen drücken kann. Und da setzen dann auch diese agilen weiteren Arbeitsmethoden an, dass man eben auch sagt, vollautomatisches E-Mail-Follow-up für den Kunden, dass wenn ein Kunde ein Angebot bekommen hat, dass vollautomatisch nachgefragt wird nach einer gewissen Zeit per E-Mail beim Kunden, hat dir das Angebot gefallen, fehlt noch irgendwas, hier ist der Ansprechpartner als Key-Accounter, hier kannst du direkt buchen. Also dass man das auch vollautomatisiert mit Daten und dem Sales und dem Marketing ganz stark miteinander automatisiert und verknüpft und eben alles immer datengetrieben. Und das beschleunigt dann natürlich ganz massiv den Abverkauf und alles.
Du bist jetzt ja seit 2-3 Jahren bei Hapag-Lloyd. Kannst du jetzt schon messen, was die Digitalisierung, das ist immer so ein großes, schwammiges Wort, was ist denn das überhaupt, was das für einen Effekt bringt an mehr Effizienz, Produktivität oder dass man das auch in Zahlen messen kann und wie schnell stellen sich solche Effekte ein?
Also als wir 2017 entwickelt, 2018 haben wir mit QuickQuotes, mit dem Digitalkanal dort so gesehen angefangen und wir hatten letztes Jahr auf der Hauptversammlung von Hapag-Lloyd eben auch gezeigt, dass wir die 10% Marke von QuickQuotes gesamt TU Umsatzvolumen von Hapag-Lloyd durchschritten haben und da hat man eben gesehen innerhalb von einem Jahr, dass man eben 10% des Geschäfts über so ein neues Tool eben auch abwickeln kann und auch zusätzliches Neugeschäft generieren kann, eben durch neue Marketingmaßnahmen, also sprich Programmatic, Display Advertising, DB360 und lauter solchen, ich nenne es mal neuen Marketingmethoden, um quasi Neukundengewinnung zu betreiben und sowas und das integriert ins System wieder reinzubekommen. Und deswegen fühlt sich das Ganze, was wir machen, eben auch an wie Hapag-Lloyd. Das ist keine fancy Innovations- oder Startup-Incubator-Abteilung, sondern mein Ziel ist auch, die Organisation mitzunehmen. Das heißt, die meisten Mitarbeiter sind Schifffahrt und Logistiker. Nur die wirklich reinen Experten, wenn man Marketing-Experten braucht in Programmatic oder Display oder Search Engine, dann kommt der Experte extern rein und der wird dann in den Teams, sind die natürlich dann auch angestellt. Aber ansonsten, viele Mitarbeiter tragen das aus ihren Hapag-Lloyd-Genen einfach mit und dann fühlt sich das alles an wie Hapag-Lloyd und niemals wie, das machen die innovativen anderen und das ist nicht Hapag-Lloyd, sondern das ist alles Hapag-Lloyd.
Nur ganz kurz, bevor Andreas die nächste Frage stellt, du hast TU gesagt, also die Maßeinheit oder das Volumen eines Containers ist damit gemeint, richtig?
Richtig, richtig. Genau, das ist die
Unterschiede. Das wäre.
Ich arbeite in einem Wirtschaftsraum. Ich habe noch Studien gehört, jetzt
gerade. Aber ich habe auch was nachgelesen. Ich habe nämlich gelesen, in den letzten Jahren, dieses Produktivitätswachstum gerade gesamtwirtschaftlich vor allen Dingen deutlich zurückgegangen ist, also das Wachstum quasi auf null runter in Deutschland, obwohl wir hier massiv seit Jahren nach Digitalisierung schreien, Internet und was nicht alles gibt. Offenbar ist das, was wir bisher gemacht haben, einfach nicht gefruchtet und war eigentlich keine wirkliche Digitalisierung. Wo siehst du da die großen Probleme, auch jetzt, wenn du das mal übersetzt aus deinem Bereich, mit QuickQuote so einen ersten Einstieg, da geht offenbar noch viel, viel mehr, oder?
Aus meiner Sicht geht da auch sehr, sehr viel mehr, weil ich war auch auf der Konferenz der Weltmarktführer, aber auch viele Mittelständler, Großunternehmen. Aus meiner Sicht müssen häufig noch die Hausaufgaben gemacht werden. Also das sind wirklich auch Technologien oder Innovationsschritte in diesen Unternehmen, die man bisher gar nicht gehoben hat. Also wie zum Beispiel automatische Kunden-E-Mail-Verfolgung, dem Kunden helfen, sein Geschäft abzuschließen, dass das vollautomatisch läuft, damit man das kontinuierlich immer wieder verbessert. Da gibt es auch im agilen Ansatz dieses Motto Build, Measure, Learn. Also man baut irgendwas, dann misst man, ob das funktioniert, dann lernt man daraus und dann baut man das nächste in 2 Wochen besser. Und das macht man aber nicht nur in der IT, sondern das macht man im Sales, das macht man im Marketing, das macht man in Finance, in Controlling, in HR. Und da sehe ich einfach, da müssen viele Unternehmen noch ihre Hausaufgaben machen und den nächsten Sprung auch machen und dann letztendlich die Verknüpfung von Online und Offline, Weil ich höre heutzutage häufig, naja, digital und online, das ist ja so spannend und so toll, wo ich auch immer sage, wenn man offline und traditionelles Vor-Ort-Geschäft, wenn man das richtig macht, ist das genauso super spannend. Und nur in der Kombination, also sieht man ja auch bei Amazon mit Whole Foods und digital, es ist die Kombination, es ist nicht entweder oder. Und ich sehe halt sehr häufig, entweder viele machen digital noch nicht wirklich effizient und auch noch nicht wirklich nachhaltig. Das sind manchmal nur so halbherzige Versuche mit einem halben Gehirn, sage ich immer. Mhm. Und dass es dann eben auch kombiniert wird mit dem Offline-Sale und das auch wirklich dann datengetrieben und in einer lernenden Organisation vorangetrieben wird. Und das sehe ich halt noch sehr wenig, obwohl eigentlich viele Sachen echt auf der Hand liegen. Man muss einfach machen.
Du hast Amazon ja schon angesprochen und was jetzt auch gerade bei dir so ein bisschen durchgeklungen ist, so die Fokussierung auf den Kunden, ne? Dass man es dem möglichst einfach und komfortabel macht, was ja Amazon auch als Credo hat am Ende des Tages. Ist Amazon auch ein möglicher Konkurrent für euch in der Zukunft? Weil, sag ich mal, bei der Auslieferung an den Kunden sind sie ja auch schon mit dabei und Flugzeuge haben sie auch schon, also warum nicht auch noch ein Frachter?
Ja, genau richtig. Die Frage stellt sich natürlich in vielen Industrien und da hat man Amazon, da hat man Alibaba. Da schwingt natürlich das große Wort mit Multi-Sided Platform Business. Man muss ein Plattformgeschäft aufbauen heutzutage. Man muss Business Suites aufbauen. Man muss Self-Service Customer Platforms aufbauen. Also all diese Schlagwörter, die man in allen Managementbüchern dieser Welt seit 15, 20, 30 Jahren nachlesen kann. Die Frage, die man sich als Unternehmen halt wirklich stellen muss, wo ist mein Platz in der Supply Chain und wo kann ich das ausfüllen und wo kann ich der Beste da drin sein? Nicht jeder kann eine Plattform sein, aber auch nicht jeder muss eine Plattform sein. Und deswegen muss man genau das Unternehmen analysieren und sehen, wo ist meine Wertschöpfung, wo ist mein USP und wo kann ich der Beste sein, um dort auch ein relevanter Player zu sein. Und das sieht man eigentlich auch immer wieder, das sieht man in allen Industrien eigentlich. Da ist das getreue Motto, wenn man sein Geschäft und sein Business gut macht und das gut mit seinen Kunden gemeinsam vorantreiben kann, dann let's stay in business. Man bleibt im Business, weil man einfach sein Geschäft gut macht. Und der es eben nicht gut macht, der ist über kurz oder lang so oder so weg. Mit Plattform, ohne Plattform und so weiter.
Genau, wenn man noch mal was zitieren wollen, es wird Herbert Diess zugerechnet, Autoindustrie wird irgendwann nur ein Gadget der Tech-Konzerne sein, wenn man nicht aufpasst, jetzt mal auf euch gemünzt, Logistikkonzerne, am Ende nur noch ein Anhängsel des Onlinehandels. Ne? Also, oder könnte man das auch rückübersetzen und sagen, ja, warum soll denn Hapag-Lloyd nicht eigene Plattform betreiben oder anbieten, diese zu betreiben und den Handel gleich mitzubieten, also die Lieferung?
Also ich denke auch, und da ist auch, glaube ich, die Automobilbranche ist da ein guter Punkt dafür, weil dadurch, bei mir schlagen natürlich mehrere Herzen, so gesehen das Tech-Herz, das Marketing-Herz und das Sales-Herz und das Daten-, das AI-Herz letztendlich für Machine Learning. Und wenn man jetzt die Autofirmen sich anguckt, dann fehlt mir eigentlich schon seit vielen Jahren irgendwo die Leidenschaft, wieso finde ich eigentlich dieses Auto super cool? Weil man sieht auch, wenn man sich die Werbung anguckt, man sieht ein fancy Auto mit vielen Farben durch die Stadt fahren und mit irgendwelchen hippen Menschen. Aber ich denke mir immer, wieso ist denn das Auto für mich gut? Also für mich als Familienvater oder für mich als Sportbegeisterter oder für mich als Outdoor-Tracker. Warum ist dieses Auto mit dieser Automarke genau das Richtige für mich? Das Auto kann was die anderen zum Beispiel nicht können. Diesen USP, diesen Unique Selling Point Proposition, was eine Marke oder eine Firma oder ein Produkt herausarbeitet, das fehlt mir mittlerweile sehr, sehr häufig. Und das haben aus meiner Sicht manche Firmen schon ein bisschen verlernt. Was ist eigentlich der Vorteil des Produktes für welchen Kunden? Weil ich höre auch häufig, na, es ist für alle Kunden oder nur für die Kunden. Aber wo ich sage, das muss schon spezieller sein. Warum ist euer Auto genau für mich das Allerbeste und nicht der VW und nicht der Audi und nicht der BMW und nicht der Nissan oder was auch immer? Weil am Ende des Tages, ihr seid irgendwie alle gleich. Ihr habt alle ein rundes Lenkrad und ein Tacho und keine Ahnung und ein bisschen mehr digital und ein bisschen weniger Display. Aber sorry, das ist für mich super austauschbar. Da kann man irgendwann nur noch sagen, Preis und gefällt mir die Kiste, wie sie außenrum aussieht. Ansonsten, so what? Und ich glaube, da müssen sich viele Firmen ein Stück weit hin entwickeln, wieder davon einfach zu lernen. Und da gibt es auch, sage ich auch immer, dieses nicht nur die modernen Arbeitsmethoden mit OKRs und 90 Days, es gibt zum Beispiel die 5 Rs, also die 5 Rs. Und da spricht man häufig von Rethink the Customer, ich muss meinen Kunden kennen. Das zweite ist Rebuild your Brand, also meine Marke, ich muss meine Marke wieder aufladen mit Sinn und Verstand. Dann Reimagine Creativity, das heißt, ich muss kreativ werden, positiv kreativ Lösungen finden. Reshape Innovation, ich muss wirklich Innovationen auch bringen und treiben. Und Relearn Forever, also ich muss auch dazulernen. Ich kann nicht mit den alten Stiefeln, die alle schon vor 20 Jahren gemacht haben, weil ich sehe manchmal Strategien, da wo ich manchmal auch ganz knallhart zum Vorstand oder so sagen muss, sorry, die Strategie hätte ich vor 15 Jahren schon langweilig gefunden. Mhm. Also und dieses kontinuierliche Reinvention, das würde ich mir viel mehr in den Unternehmen wünschen.
Wie groß denkt ihr denn da? Ich habe eben gerade so über Hyperloop nachgedacht. Da gibt es ja auch am Hamburger Hafen so Überlegungen mit Dirk Alborn zum Beispiel, der Deutsche, der in den USA so Hyperloop mit vorantreibt. Ist das was, wo mal Hapag-Lloyd auch sagt, okay, man muss sich auf sowas ausweiten und wir haben ein Budget, um da rum zu experimentieren? Oder schaut man da eher zu und schlägt dann zu, wenn es dann mal irgendwann soweit ist?
Mhm. Mhm. Ist auch eine wichtige Frage und die kommt natürlich auch immer wieder auch auf, auch mit unterschiedlichen Transportformen und solche Sachen. Aber ich sage dann auch immer, es gibt drei Arten der Innovation, der Weiterentwicklung. Die erste Art ist die Kerninnovation. Das gucke ich, wie kann ich mein Kerngeschäft besser machen? Dann kommt die inkrementelle Innovation. Wie mache ich Schritt für Schritt mein Kerngeschäft besser? Und dann kommt erst die disruptive Innovation oder die ganz andersartige Innovation oder dann die Disruption. Und viele Unternehmen, sieht man auch häufig, kümmern sich sehr stark um die disruptive Innovation und sagen sich, wir müssen jetzt mal richtig hip sein und wir machen alles in der Blockchain oder machen hier irgendwie ganz fancy Modelle, vergessen aber, dass sie in Core Innovation überhaupt nichts mehr machen seit 20 Jahren und inkrementelle Innovationen haben sie wahrscheinlich die letzte vor 8 Jahren gemacht. Deswegen muss man Unternehmen, kleine Unternehmen, Mittelstand, Großunternehmen an diesen Punkten wieder Klarheit und Schärfe geben und aufwecken und sagen, wo sind eure Objective und Key Results, klare Pläne für dieses Jahr, für nächstes Jahr in der Kerninnovation. Wo müsst ihr besser werden? Und dann auch welche inkrementellen Innovationen? Und dann könnt ihr euch die letzten 20-30% könnt ihr euch um die Disruption und um die fancy Lighthouse-Leuchtturm-Projekte kümmern, wo es dann auch Pizza und Kicker gibt.
Da denkst du aber auch an den CFO ein bisschen, wenn du so redest, oder?
Nee, ist eigentlich ganz knallhart geschäftsgetrieben. Einmal geschäftsgetrieben und zweiter großer Aspekt ist einfach Mitarbeiter, Kolleginnen, Kollegen, weil man muss sich wohlfühlen. Du musst Spaß haben, du musst motiviert sein, du musst einfach Bock haben auf die Sachen, da positiv was verändern zu können. Das treibt es einfach an und da muss man halt eben auch als Führungskraft vorne stehen und auch ein bisschen den Weg zeigen und ein bisschen Coach sein. Genau.
Und wo steht ihr da jetzt? Disruption ist noch kein Thema oder geht das überhaupt bei euch? Ich meine, die Produkte müssen ja am Ende des Tages von A nach B irgendwann.
Richtig. Also Disruption, man merkt natürlich schon, dass man jetzt auch mit Technologien, sei es jetzt Richtung Blockchain oder Prozessoptimierung mit Artificial Intelligence, mit Machine Learning und solche Sachen, das macht man natürlich und treibt das natürlich auch voran und macht das mit Partnern gemeinsam. Das hat man natürlich so oder so unweigerlich, weil man sich einfach auch weiterentwickeln muss. Also das macht man natürlich, aber ich sehe es halt auch immer sehr stark, das sind nicht die 80%, die man macht. Weil viele Unternehmen haben einfach auch noch Potenzial, also so ein großes Potenzial. Da schöpfe ich doch lieber erst das Potenzial aus und beschleunige die Firma und baue die Firma auf. Dann kann man nämlich auch diese disruptiven Ideen viel besser skalieren. Weil ich habe ganz am Anfang, hatte ich auch immer gesagt, es hilft ja nichts, den DeLorean von Zurück in die Zukunft, das hypermoderne Auto aus der Zukunft, irgendwo ins Unternehmen zu stellen und dann sagt man, ja, jetzt arbeitet mal damit. Und keiner kann irgendwie das connecten, kann es nicht anschließen, kann noch nicht mal einsteigen. Deswegen heißt es für mich immer erst Firma fit machen und dann skalieren. Und nicht sagen, jetzt skaliert mal, aber man ist noch gar nicht fit dafür und kann damit gar nicht umgehen.
Werden denn jetzt, wenn ich mal so spreche, autonom fahrende Schiffe oder LKWs auch für dich eigentlich schon gar keine Disruption in dem Sinne, oder? Das ist doch fast schon, das sollte doch irgendwann richtig kommen, oder?
Richtig, also ich weiß jetzt auch von einigen, jetzt bei diesen selbstfahrenden Schiffen über lange Strecken und solche Sachen auf den Ozeanen, die sind natürlich auch computergestützt und alles Mögliche. Da geht natürlich eine ganze Menge. So gesehen auf den letzten Metern im Hafen und solche Sachen, da kriege ich immer wieder noch als Rückmeldung, die letzten Meter im Hafen, da ist es doch ganz gut, wenn der Captain und sowas mit seiner Mannschaft da einfach nochmal die letzten Meter manövriert, weil da kommt dann noch ein gewisses Erfahrung und sonstige Sachen mit dazu oder dass man sich auch abspricht, was halt die AI noch nicht so richtig auf die Kette kriegt. Aber irgendwann glaube ich schon, dass das irgendwann wird das ein Stück weit eine Unterstützung einfach auch für die Mannschaft sein und für den Captain. Also deswegen, ja, das lässt sich so gesehen glaube ich nicht aufhalten. Ist ja so gesehen eine Unterstützung auch für uns und für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Wie siehst du denn, ich will dieses böse C-Wort gar nicht unbedingt groß in den Mund nehmen, aber das C hat ja jetzt angeblich die Digitalisierung so in Deutschland vorangetrieben. Wenn du jetzt so drauf schaust, wie siehst du das?
Also Corona, Covid hat natürlich die Digitalisierung beschleunigt, muss man auch wirklich sagen. Also einfach auch durch dieses Remote Work, wie wir gemeinsam zusammenarbeiten mit Collaboration Tools, solche Sachen. Man muss sich anders abstimmen. Man braucht, also dadurch ist der Zugriff natürlich auf bestimmte Frameworks, auf agile Frameworks, ist beschleunigt worden und vereinfacht worden und hat so gesehen natürlich auch gewisse positive Effekte auch gehabt in unserer Zusammenarbeit. Und ich denke auch in der Gesellschaft bei allen negativen Aspekten hat es auch natürlich zu einem Umdenken angeregt, wie wir zusammenarbeiten, auch das Thema Homeoffice und wie arbeiten wir zu Hause. Sowas ist sogar möglich und sowas ist sogar positiv
aber
möglich.
Aber das geht dir dann ja in die Hände, weil du ja New Work und so schon sehr vertrittst und agiles Arbeiten etc.
Genau, es spielt da natürlich in die Karten und beschleunigt das Ganze und hilft auch hier, das Verständnis nochmal besser zu schärfen und am Ende des Tages auch manche Dinge einfach zu machen. Also bei manchen anderen Sachen hätte man wahrscheinlich nochmal 2 Jahre Diskussionen gehabt und jetzt hat man es halt einfach gemacht, weil man es gemacht hat, weil es nicht anders ging.
Aus deiner Historie heraus mit deinen vielen Startups, die du hattest, was hat dir da am meisten geholfen, dann in so einem großen Konzern? Ich meine, was konntest du da am besten einbringen und welche Erfahrungen?
Also das Größte oder die größten Learnings, die ich über die letzten 20 Jahre sammeln durfte, ist die Ansammlung des Scheiterns und was nicht funktioniert und was funktioniert, wie man Mitarbeiter motiviert, wie man neue Ideen in große Unternehmen bekommt, wie man das mit Startups kombiniert, wie man Teams formt, wie man globale Teams über verschiedene Marketing, Sales, Customer Service, IT, HR, Procurement, Finance, wie man diese miteinander orchestriert und steuert und leitet, damit gute Results rauskommen, dass die Mitarbeiter motiviert sind. Und da durfte ich einfach auch die letzten vielen Jahre eben viel Sachen ausprobieren und habe auch gesehen, was funktioniert gar nicht. Deswegen sage ich auch, manche Fehler, die muss man heute nicht mehr machen. Und ich sehe halt leider heutzutage immer noch viele Unternehmen in der digitalen Transformation genau die gleichen Fehler zu machen, die man eigentlich vor 15 Jahren schon gemacht hat.
Sag mal einen.
Es ist zum Beispiel, fängt schon mal an mit, dass man sehr stark sagt, okay, man muss jetzt mit Startups zusammenarbeiten, mit Incubator, Accelerator und man muss sich die neuen frischen Ideen ins Haus holen. Wenn die Organisation darauf nicht vorbereitet ist und nicht agil arbeiten kann und das Mindset noch gar nicht hat, dieses positive Growth Mindset, dann entsteht super schnell ein Satz und der ist nämlich prägnant. Das heißt, die Neuen da drüben machen die super spannenden Sachen und die haben Pizza und Kicker und da guckt der Vorstand drauf und der findet das auch super geil und wir müssen den alten Scheiß machen. Und da kann man jetzt einfügen, was man will. Wir müssen den alten Schifffahrtsscheiß machen, wir müssen den alten E-Commerce-Scheiß machen, wir müssen den alten... Das ist dann egal. Und schon hat man zwei Gruppen im Unternehmen, die sich spinnefeind sind und dann ist Zusammenarbeit halt echt schwierig. Das sind einfach auch so ganz einfache Learnings, die kann man einfach vermeiden, indem man das anders anpackt.
Ja, du hast ja so eine, wenn ich da kurz nochmal anknüpfen darf, Frauke, so eine interessante Karriere. Wir hatten ja vorhin schon deine akademische Laufbahn angesprochen. Und viele gucken immer gerne nach Amerika, also ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Aber wenn ich dich so sehe mit deiner Karriere, du hast das selber mal in einem Vortrag bei 50 Seconds Festival so hervorgetan, ne? Hauptschule und dann diesen akademische Laufbahn und fast Professor. Also fast eine typisch amerikanische Geschichte und das im tiefsten wo Bayern irgendwo.
Genau.
Wir müssen doch nicht immer ins Ausland gucken, oder? Um zu sagen, auch in Deutschland geht was.
Das geht auf jeden Fall. Also ich sage auch immer, eine große Eigenschaft ist dieses positive Mindset, dieses positive Growth Mindset, wo ich auch sage, du, wir können was bewegen. Wo ich auch häufig gehört habe, du Ralf, was machst du jetzt eigentlich mit Astrophysik? 4 Semester Astrophysik studiert. Wieso machst du das überhaupt? Ja, weil wir zusammen einfach ein Startup in München gegründet haben für Weltraumteleskope. Und wo jeder gefragt hat, ja, aber Ralf, du hast doch gar keine Ahnung vom Weltraum, geschweige denn von Teleskopen. Ja, aber wir haben neue Frameworks entwickelt, wir haben neue Ideen entwickelt, wie wir Satelliten und Weltraumteleskope bauen können. Und wir haben die Firma an die OHB, die größte europäische Space-Satellite-Firma, in Europa verkauft. Also, ich sage auch immer, man muss es einfach ausprobieren und seinen Beitrag dann dazu leisten. Und jeder hat seinen Beitrag. Also, ob das im Marketing ist, im Sales, in der Technologie, jeder hat seinen positiven Beitrag. Man braucht nur die richtigen Leute.
Ich will auch noch unbedingt wissen, was jetzt mit dieser experimentellen Chirurgie ist, aber kurz noch, wir hatten das auch mal in einem anderen Podcast mit Thilo Bono, glaube ich, dass wir zu wenig klappern in Deutschland. In anderen Ländern wird man von Talkshow zu Talkshow gereicht, vor allem in den USA, wenn man irgendwie was Tolles schafft und bei uns, weiß ich nicht, gibt es vielleicht einen Bericht in der Lokalzeitung, was auch schön ist, aber vielleicht nicht so die Reichweite generiert. Was können denn Leute wie du bist jetzt bei uns zum Beispiel, aber mehr dafür tun, dass mehr geklappert und gehört wird, oder sind die Journalisten eher da, die mehr tun müssen?
Ich glaube, da ist man so auch dadurch, dass ich natürlich in 144 Ländern mit den Kollegen zusammenarbeiten darf, merkt man natürlich die unterschiedlichen Kulturen schon ein bisschen raus. Wir haben zwar sehr viele Gemeinsamkeiten und nur ein bisschen Unterschiede, aber in Deutschland ist man da schon ein bisschen eher so zurückhaltend und eher auch ein bisschen scheu zu sagen, ey, wir waren da gut, das hat super gut geklappt, man ist vielleicht auch ein bisschen neidisch oder sowas. Also da spielen, glaube ich, viele Aspekte einfach rein. Und ich weiß es auch von vielen Kollegen und Freunden, auch aus Berlin, aus München, aus Köln, aus Hamburg, die super gute Firmen gegründet haben, verkauft haben, erfolgreich, nicht erfolgreich, super gute Ideen und Erfindungen hatten, die uns echt gemeinsam weiterbringen, ob das Aquaponding ist und in den Innenstädten quasi Fische und Futter züchten in hochhausähnlichen Dingern. Also da ist wirklich so viel Positives und Potenzial dabei. Also ich wünsche mir auch, dass es mehr Menschen gibt, die einfach dort auch das Positive sehen, weil das motiviert alle auch viel mehr und es macht auch viel mehr Spaß, früh morgens aufzustehen und sagen, da habe ich heute richtig Bock drauf und dann machen wir das und schauen, was einfach dabei rauskommt und gemeinsam schafft man das dann auch. Und man lernt halt auch kontinuierlich immer dazu. Ja.
Was hat dich daran gehindert, eines oder mehrere deiner Startups nicht viel, viel größer zu machen? Du hast so viele Ideen gehabt von diesen Selfies auf dem Mond oder Space und was nicht alles. Elon Musk, würde man sagen, ja, der hat dann einfach noch eine andere, dass er die Milliarden hat, um dann seine Space-Raumfahrtagentur zu gründen. Warum hattest du die Idee nicht, dann einfach noch mehr draus zu machen alles?
Also so gesehen habe ich ein paar Firmen erfolgreich gegründet, habe sie auch erfolgreich verkauft, manche nicht so erfolgreich. Letztendlich treibt es mich auch immer wieder an, die neuen Sachen auszuprobieren und jetzt auch letztendlich großen Unternehmen zu helfen, sich dort weiterzuentwickeln, auch die deutsche Wirtschaft, die europäische Wirtschaft dort gemeinsam zu gestalten und irgendwie auch immer besser zu machen mit diesen neuen Technologien, mit den neuen Business Frameworks. Das treibt mich momentan einfach an. Deswegen, ich hatte häufig auch die Frage schon bekommen, warum ich nicht das nächste Startup gründe. Das ist für mich momentan keine Alternative, weil ich einfach sehe, es gibt noch so viel Schönes auch in Deutschland, in Europa, in den Firmen positiv zu machen. Also sei es, wie angesprochen, die Automobilbranche. Es gibt so viele tolle Sachen, die man machen kann. Da muss man einfach ran. Also
jetzt dann aber noch, standest du auch selber im Operationssaal, und was ist jetzt diese experimentelle Chirurgie? Hast du mit Da Vinci rumexperimentiert, oder?
Genau, also ich hatte, zuerst war ich in Großhadene in München im Klinikum, bin aber dann an die Charité nach Berlin gewechselt und habe dort in der experimentellen Chirurgie meine Doktorarbeit geschrieben. Und da ging es darum, um Leberzellen, Herzzellen, menschliche Zellen zu neuen Organen wachsen zu lassen, um die dann wieder zu reimplantieren. Also man nimmt aus deinem Körper eine Zelle raus, lässt ein neues Herz, eine neue Leber, eine neue Niere wachsen und implantiert die wieder zurück in den Körper, weil sie wird ja dann nicht abgestoßen, weil es ist ja dein eigenes Zellkonstrukt aus deinen eigenen Zellen. Und das fand ich einfach ein super spannendes Thema, weil zu der Zeit war auch die Charité und London und Zürich die einzige Fakultät, wo man das an menschlichen Zellen machen konnte. Und das fand ich einfach ein super spannendes Thema. Aber auch wieder in der Kombination, weil ich habe das damals mit Data-Driven BI kombiniert, also von den medizinischen Daten mittels Machine Learning wieder testen, um das wieder kontinuierlich zu verbessern. Also wieder dieses Build, Measure, Learn. Wie kann ich Zellen länger leben lassen, länger wachsen lassen, dass sie überleben, dass irgendwann das Organ hoffentlich rauskommt. Also da ging es letztendlich auch bei der Doktorarbeit in der Medizin genau das Gleiche. Wie kann ich einen Organismus wachsen lassen? Wie kann ich, dass der Organismus angenommen wird? Und in der Businesswelt ist es ja eigentlich ein Stück weit ähnlich.
Aber ganz kurz, wie weit ist man da? Also kann man schon ein Herz machen oder so?
Also man kann schon in die Richtung gehen, aber zum ganzen Herzen oder reimplantieren oder solche Sachen, da habe ich bisher noch nicht wirklich erfolgreiche Projekte gesehen. Aber zu der damaligen Zeit war es bei uns einfach auch ein Ziel, das Zellwachstum möglichst lange auch zu ermöglichen. Da spricht man dann von 30 Tagen, 40 Tagen, 60 Tage, 90 Tage, dass so ein Organ 90 Tage in einer geschützten Umgebung außerhalb des Körpers in so einer Art Bioreaktor wachsen kann. Das ist natürlich, das ist heutzutage natürlich schon wesentlich weiterentwickelt und auch die technologischen Möglichkeiten in der Zellforschung, in der embryonalen Zellforschung, es sind natürlich gigantisch besser geworden. Also das ist auch ein super spannendes Feld.
Unser Jubiläumsgast hätte gesagt, das wäre eine dieser typischen Sprunginnovationen gewesen. Hättest du dabei bleiben können? Er ist jetzt der Retter der Welt oder so, oder der uns unendlich langes Leben gewährleistet.
Ja, aber so gesehen gibt es auch viele andere schöne Sachen. Ich glaube auch in dem Bereich, es gibt super helle Männer und Frauen, die da wirklich exzellente und super geniale Arbeit leisten. Da muss ich auch manchmal echt meinen Hut davor ziehen, wenn ich manche Arbeiten mir angucke, da muss man wirklich sagen, da bräuchte ich wahrscheinlich noch mal 15 Jahre, um da wirklich einsteigen zu können, was man da teilweise sieht. Also wirklich Hut ab da, ja.
So, ja, letzte Frage, oder? Was meinst du, Andreas, was machen wir? Digitale Transformation?
Ja, genau. Digitale Transformation in der Logistik. Was gibst du da uns für eine Note?
Also übergreifend würde ich immer sagen, ich würde eher sagen von 0 bis 10. Machen wir es von 0 bis 10.
Wir machen schon Note.
Note. Dann würde ich eher sagen, durch die Bank sind wir alle noch sehr weit bei einer 4. Also nicht nur in der Schifffahrt und in der Logistik, auch in den anderen Industrien sind wir bei einer 4. Ich würde aber auch dazu sagen, als kleine Anmerkung, ich würde Amazon, Alibaba, Google, würde ich auch nur bei einer 2 sehen. Weil es geht nämlich noch besser als Alibaba, Amazon und so weiter und Google. Deswegen sind die Kollegen auch nur bei einer 2. Und dann relativiert sich das wieder zwischen einer 3- und einer 4 und einer 2. Also man kann viele Sachen noch echt gut machen. Und am Ende des Tages, ich sehe es auch mit den Kollegen von Tencent in Hongkong und in Singapur, da sind wir natürlich... Viele Sachen macht man echt zusammen und lernt gemeinsam an den Algorithmen und an solchen Sachen. Und ja, das macht einfach super viel Spaß. Und deswegen sehe ich auch die Schulnoten. Wir sind da wahrscheinlich bei einer 3-.
Aber das Gute ist ja, dass du dann noch eine Menge zu tun hast, weil dann ist ja noch Luft nach oben.
Auf jeden Fall.
Ralf Kluser, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Ralf.
Danke euch. Vielen Dank.